Ja, noch einmal guten Morgen alle, die ich nicht begrüßt habe. Wenn ein Gebiet sehr groß ist, dann muss man das unterteilen. Kennt ja alle dieses Lied, weil Frankfurt so groß ist, drum teilt man es ein in Frankfurt an der Oder und Frankfurt am Main. Und wir haben das letzte Mal über die in der Reihe Sicher zum Ziel über die Gefahr des Zweifelns gesprochen. Und gerade das Gebiet des Zweifels ist ein sehr großes Gebiet und darum haben wir jetzt den Teil 2. Jesus hat mal Folgendes gesagt in Matthäus 7,14: Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, aber wenige sind ihrer, die ihn finden. Genau das sehen wir auf dem linken Bild. Nur wenige begeben sich auf den schmalen Weg. Und nun entdecken wir aber auf den Bildausschnitt rechts oben etwas Problematisches. Eine größere Gruppe hat sich vom schmalen Weg entfernt. Der Weg vor ihnen wird immer und immer beschwerlicher und sie suchen einen Weg zum Ziel ohne Mühe und ohne Leid. Aber Abkürzungen auf dem Glaubensweg führen immer vom sicheren Pfad Jesu in ein sehr gefährliches Gelände. Man sieht den Abgrund hinter dieser Gruppe, auf den sie zugehen würden, wenn sie nicht umkehren. Und wir dürfen ganz sicher sein, solange wie wir auf dem schmalen Weg des Glaubens auch in schweren Zeiten gehen, wird Gott zu seinen Verheißungen stehen und uns sicher zum Ziel bringen. Da haben wir auch 1. Korinther 10, 13. Da heißt es: Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betroffen, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es ertragen könnt. Und damit haben wir jetzt bereits auch unser Thema umrissen. Und zwar das Thema Sicher zum Ziel, wie wir die Gefahr des Zweifelns vermeiden können. Und dazu beziehen wir uns auf den Hebräerbrief, der uns Hilfe bei gleich sechs Gefahren zeigt. Und zwar die Gefahr des Vorbeigleitens, das hatten wir letztes Jahr im März. Dann Gefahr des Zweifelns, da hatten wir Teil 1 Ende Juni und heute den Rest davon. Und dann gibt es noch Gefahr der Schwerhörigkeit, Gefahr des Verlassens des Weges, Gefahr des Verachtens und Gefahr des Verleugnens. Ich lese mal den heutigen Bibeltext, den finden wir in Hebräer 3, Vers 12 bis Hebräer 4, Vers 2. Habt Acht, ihr Brüder, dass ihr nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemandem von euch es sich herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. So, das teilen wir uns jetzt in drei Abschnitte auf. Der, die, das, der Zweifel, Vers 12 und 13, die Verstockung, Vers 14 bis 17 und das Zurückbleiben, Vers 18 bis Vers, Kapitel 4, Vers 2. Dann kommen wir zu dem Punkt 1, der Zweifel. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Das appelliert also an unsere Verantwortung, die uns der Herr als seine Kinder natürlich aufgetragen hat. Wir sind als Wächter gerufen, und zwar als Wächter auf Zweifel und Unglauben zu reagieren. Zuerst einmal für uns selbst, das ist ganz klar, aber dann auch für unsere Geschwister. Und wenn wir Hesekiel 3 und Hesekiel 33 kennen, dann wird da ganz eindringlich von unserer Wächterpflicht gesprochen. Die Tatsache, dass das zweimal geschrieben ist, Hesekiel 3 und Hesekiel 33, zeigt uns, dass es eine große Wichtigkeit auch hat. Ich lese einmal Hesekiel 3, Vers 17. Da heißt es: Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Mund das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Und dann geht es in Vers 18 und 19 weiter. Da ist von unserer Pflicht den Ungläubigen gegenüber die Rede. Und dann geht es weiter in Vers 20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, dass er sterben muss. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen. Und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen. Und du hast deine Seele gerettet. Wenn wir also unseren Nächsten, aber ganz besonders unsere Geschwister, nicht warnen, dann werden wir für unser Versäumnis zur Rechenschaft gezogen. Wenn wir warnen, egal ob mit Erfolg oder ohne Erfolg, dann trifft uns keine Schuld. Und so ist es ja eigentlich auch im heutigen Strafrecht. Man wird bestraft, wenn man von einer Straftat gewusst hat und nichts dagegen unternommen hat. Wir sollen also nicht nur ermutigen und trösten, das fällt uns ja leicht und das machen wir ja auch gern, andere zu ermutigen, aufzubauen und zu trösten, und da, wo das dran ist, ist das auch unsere Aufgabe. Aber dagegen kann es für denjenigen, der seine Geschwister, und zwar liebevoll natürlich, warnt, kann es eigenes Leid bedeuten, wenn als Resultat davon Beziehungen belastet sind. Das trifft diejenigen, die ihrer Pflicht nachgekommen sind, schwer. Und dennoch haben wir die Pflicht, auf das ewige Wohl unserer Geschwister zu achten. Und zwar dann, wie wir es im Bibeltext gelesen haben, dann, wenn es dran ist, nämlich heute. Vers 13 hieß es ja: Ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Warum jeden Tag? Weil es morgen schon zu spät sein kann. Aber dann gibt es noch ein anderes Gebiet, und zwar die Ursache des Zweifels. Und die Ursache des Zweifels ist sehr oft der Betrug der Sünde, wie wir es ja auch in unserem Bibelwort gelesen haben. Und dazu möchte ich ein Zeugnis von einem amerikanischen Pastor geben. Und zwar, ein wohlhabender Banker kam täglich an einer Gemeinde zur Zeit der Bibelstunde vorbei. Und die Neugierde ließ ihn nach einiger Zeit auch hineingehen. Und er war ziemlich schnell von der Botschaft tief ergriffen, ging zur Aussprache mit dem Pastor und sagte: „Ich dachte immer, ich wäre Christ, aber jetzt weiß ich, dass dem nicht so ist. Aber ich habe einige intellektuelle Zweifel. Zum Beispiel kann ich die Geschichte von Jona nicht glauben." Und der Pastor bezog sich auf Jesu Worte, Matthäus 12, Vers 40. „Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein." Und dann sagte der Pastor weiter dazu: „Wenn du das nicht glaubst, dann zweifelst du auch an der Auferstehung Jesu." Und daraufhin änderte sich der Gesprächsverlauf. Der Banker sagte: „Vielleicht habe ich ja gar keine intellektuellen Zweifel." Und der Pastor schaute ihm tief in die Augen und fragte ganz direkt: „Welche Sünde hast du denn in deinem Leben, das dich von Jesus fernhält?" Und daraufhin brach der Banker in Tränen aus und bekannte sein Doppelleben. Er hatte seit langem ein Verhältnis zu seiner Sekretärin. Aber nun war der Weg frei für den Glauben an Jesus, und es gab keine Zweifel mehr bei diesem Menschen. Er tat Buße, beendete das Verhältnis zu seiner Sekretärin, entließ sie und ist heute ein treuer Nachfolger Jesu Christi. Und an diesem Zeugnis sehen wir, dass hartnäckige Zweifel oft nur als Entschuldigung verwendet werden, um ein tiefer sitzendes Problem nicht angehen zu müssen. Zum Beispiel Sünde aufzugeben oder das Leben von Jesus lenken zu lassen, aus Angst vor Unverständnis von Freunden und Familie. Bloß das Resultat ist dann immer, dass der Betreffende in Gefahr steht, um die Lösung seiner Sündennot betrogen zu werden. Vers 13 nennt es aus diesem Grunde auch Betrug der Sünde. Dann kommen wir zu Punkt 2, die Verstockung. Ich lese wieder den dazugehörigen Abschnitt. „Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen aber war er 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste verfielen?" In Vers 14 ist von der anfänglichen Zuversicht die Rede. Und zu Anfang des Glaubenslebens, nach unserer Bekehrung, ist die Zuversicht völlig. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Völlige Zuversicht, wie ich gerade gesagt habe, herrscht bei der Bekehrung eben anfänglich. Zweitens, völlige Zuversicht ist ein Zwilling der ersten Liebe zu Jesus. Wir kennen diesen Begriff aus dem Sendschreiben der Gemeinde zu Ephesus. Die hatte zu Anfang völlige Liebe zu Jesus und hat alles andere im Glaubensleben beibehalten, die Werke und Liebe zueinander und sonst was, aber die erste Liebe zu Jesus war ihnen in der Betriebsamkeit verloren gegangen. Und beim Verlassen der Liebe zu Jesus passiert nichts anderes, als dass wir uns als Zweig, als Rebe von dem Weinstock Jesus entfernen, nicht mehr versorgt werden und auch nichts mehr tun können und unser Glaubensleben vertrocknet und wir diese anfängliche Zuversicht nicht mehr haben und auch nichts mehr tun können. Dann drittens, völlige Zuversicht ist gleichzeitig die völlige Abwesenheit von Zweifeln. Viertens, völlige Zuversicht bewirkt Ruhe für die Seele, tiefer Frieden durch Gehorsam dem Worte Jesu gegenüber und seiner Leitung. Also, die anfängliche Zuversicht sollen wir unter allen Umständen bewahren. Denn nur, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, haben wir auch Anteil an Jesus Christus. So hatten wir es in unserem Bibelabschnitt auch gelesen. Und es kommt sehr auf das Ende an unseres Glaubenslebens. Und da lesen wir in Prediger 7, Vers 8a, besser das Ende einer Sache als der Anfang. Der Anfang ist sicher nötig, aber das Ende ist entscheidend, wo wir unser Glaubensleben beenden, wo es hingeht. Es ist also sehr wichtig, die anfängliche Zuversicht in die Überprüfung unseres Glaubensweges mit einzubeziehen. Und wir sollen ja unser Glauben prüfen, ob ihr im Glauben seid, heißt es im Wort. Da sollen wir diese anfängliche Zuversicht, die erste Liebe zu Jesus, immer wieder auch auf den Prüfstand stellen. Und da Glaubensdinge aber isoliert kaum zu beurteilen sind, tut man gut, auf die Auswirkung des Glaubens zu achten. Ja, elektrischen Strom kann man ja so auch nicht überprüfen, aber man kann eine Glühbirne anschließen, Glühbirne leuchtet, Strom ist da. Und genauso ist es auch bei unserem Glaubensleben. Der Glaube selber ist unsichtbar, die Beziehung zu Jesus ist unsichtbar. Aber die Auswirkungen dieser Beziehung zu Jesus, die sind sichtbar und die können wir überprüfen. Ein Erkennungsmerkmal der Zuversicht ist zum Beispiel Punkt 4. Völlige Zuversicht bewirkt Ruhe für die Seele, tiefer Frieden durch Gehorsam. Jesaja 26,3 heißt es ja, Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Und diese Ruhe bekommt also derjenige, der die Nähe und die Leitung Jesu sucht, um stellvertretend für Jesus auf dieser Erde zu leben. Sanftmütig und demütig. Wenn nun die Seele nicht mehr die Nähe und die Leitung Jesu sucht, dann wird der Frieden wie von einer dunklen Wolke gedämpft. Gleiches gilt übrigens auch für Ungehorsam und Übertretung. Und wenn dann nichts geschieht, dann verlieren wir die anfängliche Zuversicht, samt Ruhe, Frieden und Liebe. Wir sind dann ungeschützt und weit offen für alle Angriffe des Feindes, Zweifel und Angriffe des Bösen. Nun wird der Herr Jesus die Seinen aber nicht ungewarnt lassen, wenn sie sich beginnen zu entfernen. Diese langsame Bewegung, die bekommt man ja oft gar nicht richtig mit, sondern erst ziemlich spät. Aber Jesus lässt uns nicht ungewarnt. Schließlich kennen die Seinen die Stimme des guten Hirten, der sein verirrtes Schaf auch sucht. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste, der Mensch gibt Jesus recht, beendet den Irrweg, bekennt sich schuldig, demütigt sich so lange, bis er Vergebung, auch Trost gefunden hat und die Wiederherstellung von Jesus auch bekommen hat. Das zweite, die Seele öffnet sich allen möglichen Zweifeln, um ungestört weitermachen zu können, so wie dieser Banker auch. Die Zweifel sind dann willkommene Ausreden und das führt unweigerlich in die Verstockung. Und Verstockung ist eine sehr gefährliche Abwärtsspirale, die sich in zweierlei Weise unterstützt, sich selbst unterstützt. Das eine ist die eigene Trotzreaktion. Aus Stolz will man die Sünde bzw. die Fehlhaltung nicht eingestehen und sucht ständig neue Ausflüchte. Zum Beispiel Pharao. 2. Mose 18, 15 heißt es: Da aber Pharao sah, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht, wie denn der Herr auch geredet hatte. Das andere: Gott kann Unbeugsame als Gericht über sie noch weiter verstocken. 2. Thessalonicher 2, 11: Darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben. Römer 1, 24, 25, auch eine bekannte Stelle. Darum hat sie auch Gott hingegeben in ihrer Herzengelüste. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben. Und aus diesen Gründen ist es so wichtig, dass diese Verstockungsphase so früh wie möglich erkannt wird. Und hier ist auch unser aller Verantwortungsgefühl den Geschwistern gegenüber gefragt, Wächter zu sein und rechtzeitig zu warnen, aber mit der richtigen Einstellung, mit liebender Fürbitte zuerst und dann auch einfühlsam. Wir können nicht wie der Elefant im Porzellanladen, den die Bibel über den Kopf hauen und sie noch weiter von Jesus wegbringen, sondern wir sollen sie in Liebe gewinnen, versuchen. Dann kommen wir zu dem letzten Punkt, das Zurückbleiben. Das dann Kapitel 3, 18 bis Kapitel 4, Vers 2. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seiner Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Zweifel und Unglauben war die große Sünde der Israeliten. Und damals wie heute wird Zweifel als nicht so schlimm angesehen, und dabei ist es einer der schlimmsten Sünden überhaupt, weil es der Schlüssel zu anderen Sünden ist. Es ist sozusagen eine Wurzelsünde, aus der sehr viel Unheil hervorgeht. Denken wir mal an den Garten Eden. Es war ja Zweifel an Gottes Wort gewesen, was die Übertretung, die erste Übertretung der Menschen überhaupt hervorgerufen hat. Aber hier habe ich jetzt eine Liste, was der Zweifel unter den Israeliten angerichtet hat. Da ist Anbetung des goldenen Kalbes, dann ist Unzucht, dann ist völlige Ablehnung Gottes, dann Sklaverei in Ägypten war ihnen lieber als die Hoffnung aufs verheißene Land. Bei uns wäre es dann Sklaverei der Sünde lieber als den Himmel. Und dann als letztes: Der Segen der Ruhe im verheißenen Land wurde ihnen verwehrt. Es kommt immer wieder vor, dass Sünden bewusst werden. Darüber ist man dann zwar tief betroffen und auch bußfertig, aber man ignoriert leicht, dass da eine Wurzel ist von dieser Sünde. Und die Wurzel besteht nämlich ganz oder teilweise zumindest aus Unglaube und Zweifel, und man ist deswegen überhaupt nicht beunruhigt, so sehr einen auch die einzelne Übertretung zu schaffen macht. Und das sollte nicht so sein. Und daher ist es wichtig, bei der Bereinigung von Sünden immer auch in Richtung der Wurzel zu schauen, warum das überhaupt gekommen ist. Und das auch mit dem Herrn Jesus zu bringen. Wer mit Gartenarbeit vertraut ist, der kennt das. Wird Unkraut nicht mit der Wurzel entfernt, dann dauert es keine Woche, bis sich das Unkraut freudig zurückmeldet. Kuckuck, hier bin ich wieder. Zack, ist wieder was hervorgekommen. Also mit der Schaufel rein und samt Wurzel raus und dann kommt es auch nicht mehr. Es lohnt sich also, das Unkraut samt Wurzel zu entfernen. Und genauso ersparen wir uns zukünftige Mühe und Herzeleid, wenn wir die Wurzel, also Zweifel und Unglauben, radikal heißt ja an die Wurzel gehen, radikal entfernen. Vers 19 geht es ja dann darum, dass Unglaube und Zweifel nicht nur in Sünde führt, was ja schon schlimm genug ist, es beraubt uns auch noch der Segnungen, die Jesus für uns hat. Und unglücklicherweise gibt es viele zweifelnde Christen, die wegen ihrer Zweifel nie erfahren, welcher Reichtum es ist, sich völlig Jesus anzuvertrauen und im völligen Glauben und völligen Vertrauen nur für ihn zu leben. Wenn aber die Erfüllung in der Beziehung zu Jesus fehlt, dann wird automatisch das Leben auf Dinge dieser Welt ausgerichtet. Es wird kein Vakuum entstehen. Entweder es wird von Jesus gefüllt oder mit Dingen dieser Weltzeit. Bloß wenn es von Dingen der Welt erfüllt ist, dieses Vakuum, dann entstehen sehr schnell starke Ketten an das Diesseits. Und weil wir nun Verantwortung für uns haben, so sagt uns das Wort in Hebräer 4,1, dass wir mit Furcht darauf bedacht sein sollen. Und ich unterstreiche Furcht. Es gibt viele verkehrte Furcht, aber es gibt auch genau richtige Furcht. Zum Beispiel, wenn ich dem Kind beibringe, Furcht davor zu haben, einfach auf die Straße vors Auto zu laufen oder übers Balkongeländer zu klettern oder sonst irgendwas. Es gibt also gute und böse Furcht. Aber dieses ist gute Furcht, darauf bedacht zu sein, dass nicht jemand auf dem schmalen Pfad zurückbleibt. Und diese wunderbare Ruhe der Seele versäumt. Ein Liedvers mahnt dazu, allen Fleiß daran zu setzen, ja nur dem Zweifel mit seinen schlimmen Folgen zu entfliehen. Da heißt es, eile, wo du dich erretten und nicht mit verderben willst. Mach dich los von allen Ketten. Flieh als ein gejagtes Wild. Und deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen, diesem Zweifel zu entfliehen. Ob wir nun zweifeln oder nicht zweifeln, das hängt übrigens ganz von uns ab, wie wir uns entscheiden. Das ist eine Entscheidung von uns, ob wir uns dem Zweifel hingeben oder nicht. Zum Beispiel wissen wir von Abraham, dass er sich entschied zu glauben und dadurch Gott zu ehren. Römer 4, 20, 21, da heißt es, denn er, Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, dass das, was Gott verheißt, auch tut. Dann kommen wir zur Zusammenfassung. Da können wir sagen, dass Zweifel oft nicht so sehr die Grundfesten des Glaubens berühren, dafür aber massiv die geistliche Fruchtbarkeit abschneiden und sehr viel vom göttlichen Segen abschneidet. Das sind die häufigsten Auswirkungen von Zweifel. Sicher gibt es auch ab und zu welche, die aufgrund von Zweifeln ganz weggehen, aber das ist seltener der Fall. Frage an uns jetzt, wie können wir das, was wir gehört haben, auch ins Leben umsetzen? Da gibt es mehrere Punkte. Das einmal, dass wir uns bewusst gegen Zweifel und für Vertrauen entscheiden. Dann zweitens, dass wir dem Worte Gottes völlig vertrauen und dies mit unserer Tat beweisen. Nämlich Dinge wären wertvoll, wenn wir etwas dafür tun. Und dann Vertrauen zu Jesus ist etwas anderes, etwas ganz anderes als großes geistliches Wissen und etwas ganz anderes als geistliche Dinge nur für wahr zu halten. Es geht vielmehr um eine tiefe Beziehung zu Jesus. Viel über Jesus zu wissen heißt nämlich noch lange nicht, dass wir dann noch eine Beziehung zu Jesus haben. Na, ich kann die besten Ehebücher auswendig aufsagen können und trotzdem keine Beziehung zu einem Ehepartner zu haben. Man kann vieles aus der Bibel auswendig kennen und trotzdem keine Beziehung zu Jesus haben. Eine Beziehung muss nämlich gepflegt werden. Und eine Beziehung schließt den ganzen Menschen mit ein. Und zwar mit Denken, Fühlen und Handeln. Mit Körper, Seele und Geist. Und dadurch entsteht mehr und mehr echtes Vertrauen zu Jesus, sodass wir uns, und zwar ab und zu durchaus auch zitternd, aber immer noch in inniger Liebe rückhaltlos auf Jesus verlassen können. Jetzt habe ich noch einen Liedvers zum Abschluss, den gibt es auch auf der CD, Gott wird dich tragen. Und da heißt es in einem Lied, Seele, die von Schmerz umnachtet, da heißt es, drum lass die Zweifel fliehen, halt dich nur an Jesus Christ. Für sein Kind lässt er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Zage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immerfort.